Ich glaube, im Fußball ist nicht immer die beste Mannschaft, die die Spiele gewinnt, aber vielleicht die clevere.
Das sagt der FCB-Trainer Ludovic Magnin nach der Enttäuschung von Kopenhagen. Europa League statt Champions League. Wenn man halt nur mehr ein Goal schießt, dann reicht das einfach nicht. Aber was nimmt der FCB mit aus diesen beiden Duellen? Wer ist auf und wer abgefallen? Und ist Kritik an der sportlichen Führung angebracht wegen dem dünnen Kader? Diesen Fragen gehen wir heute nach. Natürlich auch mit einem Ausblick auf die Europa League Gegner. Schön sind ihr mit dabei. Grüezi miteinander.
Bananenflanke, Schwalbe, Blutgrätschi oder Pausebier. Der Basilisk Penalty Podcast ist Fußball pur. Präsentiert vom Shopping Center St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst. Und da sind unsere zwei Podcast-Stammspieler: Stefan Gutknecht und Kevin Wanschi-Chattat.
Und nachdem man letzte Woche am Strand war oder im Bierkönig zu Mallorca, ist er jetzt wieder bei mir im Studio. Aber das T-Shirt, das Tanktop und so das Helikopterkäppchen, wo man ein Foto geschickt hast, hast du nicht mehr mitnehmen bei diesem Wetter hier bei uns?
Nein, definitiv nicht. Ich kann auch wieder mal den Wetterbericht anschauen, um die Temperatur abzuchecken und was ich anlegen soll. Aber ich bin schon froh, dass es in WhatsApp die Funktion gibt, dass man das Bild nur einmal anschauen kann.
Haben Sie uns natürlich aber schon im Büro gefragt, ob du allenfalls mit diesem Helikopterkäppli zu uns kommst, zur Aufnahme?
Ja, ich kann mir das schon überlegen. Aber jetzt, wo du das gerade ansprichst, ich habe gerade schnell runtergeschaut, was ich habe, was du hast. Man könnte meinen, wir haben uns abgestimmt.
Ja, so in Schwarz. Ja, obwohl eigentlich nicht unbedingt Tourstimmung ist, wenn man über den Schweizer Fußball redet, ist doch nach dem FCB, hat sich IB für die Europa League qualifiziert, Lausanne für Conference League gegen Besiktas weitergekommen, ja, Erfolgsmeldung für den Schweizer Fußball. Also von dem her, wenn man auf das gestern oben schaut, am Donnerstag oben eigentlich schöne Meldungen.
Ja, und auch wichtig, eben, ich meine, die Koeffizientpunkte sind extrem wichtig für den Schweizer Fußball, halt auch vor allem für die direkten Weg in die Turniere, die doch auch immer wie schwieriger werden. Dementsprechend erfreulich, dass noch ein paar Schweizer Mannschaften mit dabei sind.
Das schwarze Oberteil ist das Anzug, wie die Tourstimmung ist für einen FCB. Weil der FCB jetzt nicht in die Champions League geschafft. Man redet von einer verpassten Chance. Der Traum, den man nicht hätte können erfüllen, auch das erste Saisonziel, das man verpasst hat. Was muss sich der FCB vorwerfen lassen?
Also ich habe es nicht wegen dem angelegt, auch wenn es natürlich schade ist, dass der FC Basel nicht in die Champions League Gruppenphase, wenn es auch nicht wirklich eine Gruppenphase ist, in das Ligasystem hätte können qualifizieren. Was sich der FCB kann vorwerfen, meiner Meinung nach, ist vielleicht halt doch auch nicht etwas, was unbedingt aufs Spiel bezogen ist, sondern halt einfach, dass man nicht irgendwie das Kader gehabt hätte, um die Qualifikation hundertprozentig können zu bestehen.
Also Kritik an der sportlichen Führung, die gibt es zum Teil auch aus von den Fans, die eben finden auch, man hat hier die Chance verpasst, wenn man nicht genug gut aufgestellt war. Kommen wir mal später noch dazu, um den Ball aufzunehmen. Schauen wir aber doch mal auf die Spiele, weil der FCB hat ja alles immer noch in der eigenen Beine gehabt, wenn man gewusst hat, es wird schwierig zu Kopenhagen, aber die ersten 45 Minuten, auch dort wieder, finde ich, muss ich sagen, Chapeau, wie sich der FCB gemetzelt hat, ist die bessere Mannschaft gewesen, auch auswärts in einem ausverkauften Stadion.
Der FC Basel hat das super gemacht. Also ich bin wirklich überzeugt, dass sie alles gegeben haben, dass sie gute Spieler haben, aber dass es dann nachher nicht doch in solchen Spielen halt auch um eine gewisse Erfahrung, um eine gewisse Reife geht, auch gerade in internationalen Spielen und da nicht nur über den Clubwettbewerb, sondern halt auch mit Einsätzen in der Nationalmannschaft. Und da hat Kopenhagen doch auch noch der ein oder andere Spieler mehr, wo die internationale Erfahrung auch nochmal mitnimmt. Und ja, und dann sind es halt wirklich so Detailsachen, wie es eigentlich schon ganz viele andere auch gesagt haben, was es dann ausgemacht haben.
Eben der FCB, der wenig Fehler gemacht hat, das haben wir ja auch angesprochen gehabt, letzte Woche, eben die Eigenfehler, die man muss abstellen muss. Das Gegengol, das ist jetzt nicht ein Eigenfehler gewesen, wie man das im Hinspiel sieht, wo der Acetei den Ball verloren hat, daraus hat es den Freistoß gegeben und dann den Eckball. Aber es ist halt auch wieder so ein Moment gewesen und ich glaube, das muss sich der FCB vorwerfen lassen. In wichtigen Phasen ist er dann nicht parat gewesen, wenn wir das anschauen. Im Hinspiel kurz vor der Pause ein Gegengol bekommen, im Rückspiel kurz nach der Pause ein Gegengol bekommen, in Phasen, wo du einfach musst parat sein im Fußball und gerade auf dem internationalen Niveau gegen so Teams, wenn du dann halt eben nicht ready bist, wenn du nicht kannst dagegen heben, dann sind halt die Details, die entscheidend sind.
Ja, also ich habe mir das natürlich auch nochmal im Detail angeschaut. Eben, es ist irgendwie zwischen dem Nicola Vujo und dem Dominik Schmid der Stürmer von Kopenhagen, der sich halt wirklich zwischen beiden kann ja, nicht mal lösen. Er ist nicht mal so entdeckt worden.
Macht einen guten Laufweg dort dazwischen.
Top-Laufweg, eben. Und das ist, glaube ich, dann nachher halt wirklich auch die Reife und die Erfahrung. Oder halt eben auch die Klasse dann wiederum, wenn so eine Mannschaft international spielt, die richtigen Räume zu finden und dann sich nachher dort halt auch in diesem Raum nachher bewegen. Und Dominik Schmid ist eigentlich meiner Meinung nach der, der diesen Mass decken sollte, aber dann irgendwie auch zuerst einfach zu weit weg steht und dann sogar noch eine Bewegung in die andere Richtung macht und dann bist du eh zu spät.
Und was man dort muss sicherlich auch vorwerfen lassen, dass es überhaupt zur Flanke kommt. Also, dass der Stürmer ein guter Kicker ist, dass der aus so einem Ball einmal den Ball aufs Goal bringt, ja, das ist nicht verwunderlich. Und im Vergleich zum FCB, wo dann eben ein Shaqiri vorm Goal steht und ein Broschinski, sie haben sie nicht gemacht, er hat sie gemacht, muss einfach dort besser verteidigen, darf er nicht so einfach zur Flanke kommen. Das ist das andere, was man einem Marin Šotiček muss vorwerfen.
Das denke ich auch und ich habe mir auch eben mit viel von diesen Statistiken gelesen, die zugunsten vom FC Basel gewesen sind. Und das Schöne ist ja, dass die UEFA sehr detaillierte Berichte noch schreibt und rausgibt. Und ich habe mich dann nachher dort auch so ein bisschen reingefuchst, weil es mich einfach Wunder genug hat. Und es hat ja geheißen, dass der FC Basel viel mehr Schüsse hat, aber Kopenhagen hat auch viel mehr Schüsse abgeblockt gehabt. Also die sind schon zum Teil gar nicht aufs Goal gekommen. Und da merkt man halt schon auch, und das war auch mein Gefühl, als ich diesen Match Glück hatte, dass es halt einfach viel kompakter war, nochmal viel intensiver die defensive Arbeit und dass man halt wirklich Glück hat, dass die Bälle schon gar nicht bis zum Goal kommen.
Dass Xherdan Shaqiri sich auch nicht gar nicht gross hat können entfalten. Also es hat mich in der ersten Halbzeit in ein, zwei Momenten gedacht, da sind Fehler in seinem Spiel drin oder Fehlpass, wo man so ja, aus der Super League halt nicht kennt.
Ja, es ist halt einfach auch eben das Abfangen von diesen Bällen oder halt, halt wieder einen Schritt weiter voraus sein. Und ich glaube, das liegt dann nicht einmal unbedingt an Xherdan Shaqiri, wo vielleicht einen schlechten Ball spielt, sondern halt einfach auch, wie bewegen sich die Mitspieler. Also, wenn ich so zurückdenke an eine Super League, also, auch der Medinho hat es eigentlich grundsätzlich gut gemacht, hat viel Pass gespielt, hat viel Ball abgeholt, aber halt eher so ein bisschen, ja, in der eigenen Platzhälfte. Aber wenn ich ihn so in der Super League beobachte, hat er viel mehr Zeit, viel mehr Räume, und kann sich halt viel besser auch anbieten oder auch einen Stürmer dann nachher. Und dann ist es halt extrem schwierig, auch für einen Xherdan Shaqiri irgendwie einen Ball spielen, wenn dann Spieler halt ja, so eng gedeckt werden oder sich nicht behaupten oder lösen können.
Ist halt einfach ein anderes Niveau. Und Kopenhagen hat das gut gemacht. Ich finde trotzdem, wenn man anschaut und vielleicht auch dem nochmal vergegenwärtigen, von wo der FCB kommt, vor einem Jahr, wenn er vor einem Jahr in die Saison gestartet ist, das war nachher eine hundsmiserable Saison gewesen. Und da hat niemand von einem Meistertitel geredet und wie sich die Mannschaft entwickelt hat, dass man dann das Double geholt hat. Und jetzt gegen den Kopenhagen um einen Einzug in die Champions League spielt und über alles gesehen eigentlich ebenbürtig ist. Natürlich schlussendlich nicht gut genug, weil man es nicht geschafft hat, aber doch ebenbürtig ist, das ist doch auch ein positives Zeichen.
Also eben, ich bin auch völlig positiv überrascht, dass man so ebenbürtig hat können spielen. Ich hatte schon so ein bisschen vom Bauchgefühl gehabt, so Kopenhagen doch eher die überlegenere Mannschaft, auch so vor dem Spiel schon so denken. Aber auch schwächer, als ich sie vielleicht eingeschätzt hatte oder halt einfach eben der FC Basel so gut. Und darum glaube ich auch, geht die Kritik dann schlussendlich an die sportliche Führung, oder? Weil man hat Ziel ausgesprochen. Das ist die Champions League Qualifikation gewesen. Es ist extrem schwierig, wenn man denkt, man hat sehr spät überhaupt realisiert, dass man Meister wird. Das heisst, man kann sehr spät so anfangen planen und vielleicht dann auch Transfers und Spieler in einer gewissen Kategorie sich natürlich dann anfangen anschauen. Und natürlich auch die Spieler, die warten auf andere Chancen. Das Transferfenster, das schließt erst jetzt dann gleich. Aber trotzdem denke ich, hätte man vielleicht doch auf der einen oder anderen Position dann eine gewisse Verpflichtung müsste tätigen.
Thema, das dich umtreibt. He? Also, ich kann dann, wir bleiben noch beim Match, gehen auf einzelne Spieler, aber wenn du es jetzt eingebracht hast, also, gehen wir auf die Kritik ein an die sportliche Führung, weil, das ist auch ein Punkt, sich bei uns noch jemand gemeldet hat, der Fabian aus Basel, der eigentlich auch in die Richtung zielt. Noch einmal, eins von den Saisonzielen war es, in die Champions League gekommen. Zwei Spiele sind das gesehen, man hat das verpasst. Und auch der Fabian findet, dass man hier halt einfach die Chance verpasst hat.
Was für mich aber ein wesentlicher Teil ist, dass die Mannschaft nicht Champions League konform gebracht worden ist. Da muss sich der Herr Stucki wirklich ein bisschen selber an der Nase nehmen. Die Ziele hätte man können erreichen, wenn man das Kader aufgestockt hat. Man ist in der Breite nicht gut genug gesehen.
Würdest du so unterstreichen?
Ja, ich denke es auch. Ja. Also, wenn man auf die Bank geschaut hat vom FC Basel, dann ja, ist es vielleicht noch der Albion Ayeti gewesen, wo etwas hat können dazu beitragen
können. Kein Quadre, der dich überzeugt hat, wo man hätte einwerfen können. Junior C, halt auch noch sehr jung.
Ja, also eben, ich meine, oder auch Caio Eduardo noch Challenge League gespielt vorher.
Nein, ich glaube, da sind wir uns einig. Die Bank war dünn, die Substanz nicht vorhanden. Aber ich finde, wenn man ein bisschen das Ganze betrachtet, sind es doch auch unglückliche Umstände gewesen, die dazu geführt haben. Also Beni Traore, der sich ausgerechnet jetzt verletzt. Ja, man kann sich fragen, hätte er dort wirklich im Göttingen Spiel, aber trotzdem, als er sich dann verletzt, hätte man nicht können voraussehen. Der Anton Kade, wo man eigentlich noch mitnehmen wollte, der unbedingt weg hat, wollte. Ja, also das sind dann Umstände, die ich finde, wo man nicht voraussehen kann als FCB. Und du kannst ja nicht erwarten, dass der Schweizer Meister, wenn er unbedingt in die Champions League will, irgendwie 4-5 Flügel hat, die alle auf dem absoluten Top-Niveau performen, die alle gleich gut sind. Also das finde ich illusorisch.
Ja, und man hat es jetzt auch gesehen im Spiel, wenn wir jetzt nochmal auf das und den Personalien drauf eingehen, der eben extrem Mühe gehabt hat, der Marin Soticek, der sich sehr bemüht hat, aber wo einfach gemerkt hat, es reicht nicht.
Also er hat sich einfach nicht durchsetzen können. Ich glaube, das ist das, man kann ihm nicht vorwerfen, dass er nicht einsatzwillig war, lauffreudig, dass er irgendwelche Fehler gemacht hat, sage ich jetzt einmal auch nicht. Außer beim Gegengoal, ja, natürlich musst du dort näher am Gegenspieler sein, der die Flanke bringt. Aber du hast einfach gesehen, in 1-gegen-1 Situationen hätte er sich nicht durchsetzen können. Hat ja wahrscheinlich im Moment auch die Qualität gefällt, um dort den FCB weiterzubringen. Und noch einmal, wenn von einem Flügelspieler, ja, was bleibt, kein offensiven Impact, ja, dann hast du einfach schlussendlich nicht gut genug gesehen.
Ja, und dann hast du also einen Flügel, der schon mal nicht funktioniert, oder? Das heisst, du kannst nicht mal Spiel auf dieser Seite machen. Und dann hast du einen Philipp Othele, der auch extrem Mühe hat. Nicht einmal unbedingt wegen der Qualität. Ich meine, Kopenhagen wird genau gewusst haben, was seine Stärken sind und hat ihn extrem gut abgemeldet, oder? Und dann hast du plötzlich zwei Flügel, die nicht funktionieren.
Eigentlich Philipp Othele, der ja wirklich, seit er zum FCB gekommen ist, wirklich die Entwicklung gegen offen zeigt und eben immer wieder in Verbindung gebracht wird mit anderen Clubs, wo man bis zum letzten Tag eigentlich davon noch muss ausgehen, dass irgendein Angebot aus England kommen könnte. Wie das jetzt in Deutschland war, beim Nick Woltemade aus Stuttgart, wo plötzlich auf einen englischen Verein kommt und einfach mal ganz viel Batzen auf den Tisch legt und dann ist der plötzlich weg. Kann natürlich auch beim Philipp Othele sein. Aber andersrum gefragt, ja, man hätte dann proaktiv gehandelt. Ja, man muss davon ausgehen, es könnte sich ja einen verletzen. Ist vielleicht auch der Vorwurf gekommen. Aber ein einziger Flügel dann, zusätzlich noch, wäre das der Heilsbringer gewesen, wo man dann gewusst hätte, ja, der performt gegen Kopenhagen. Ist ja auch nicht gesagt, wie der Philipp Othele jetzt auch nicht auf den Platz gebracht.
Nein, das ist natürlich auch nicht gesagt. Und eben, dass der Anton Kade dann noch vor dem Rückspiel hätte wollen gehen. Das hat ja auch die extrem fest beschäftigt gehabt, weil wenn dann halt eben auf dem Flügel jemanden noch brauchst, dann vermisst du so einen Anton Kade gleich auch.
Ja, ich finde, es ist jetzt nicht der Spektakelspieler, wo vielleicht wie der Philipp Othele ein ist oder ein Benny Traore, aber einfach ein sehr cooler Teamplayer. Einer, der immer wieder tolle Aktionen hat und ja, also finde es schade, dass er gegangen ist, verstand natürlich den Schritt zu Augsburg, aber wenn man anschaut, seinen Weg, den er beim FCB gemacht hat, wirklich immer vorwärts gegangen beim Anton Kade und was man eben auch muss sehen, er war zum Beispiel Teil von dem Kader, der es in Conference League Halbfinale geschafft hat, also dort internationale Erfahrung gesammelt. Und er war auch im Moment parat, den es gebraucht hat. Also denke ich einfach an den letzten Dezember, GÖP Achtelfinale gegen Sion, kurz vor Schluss, wo er den Ball nimmt, anzieht und traumhaft den Ball reindonnert. Ja, hat auch mal Goal gemacht kurz vorher gegen St. Gallen, FCB in Unterzahl, die ganz komische rote Karte gegen den Benny Traore, auch dort. Er ist dann halt in so einem Moment parat gewesen, ein Spieler auch mit wenig Eigenfehler in seinem Spiel und dann trotzdem ein Belebenselement. Halt, weil er auch Erfahrungen gesammelt hat vorher, die jetzt Marin Šotiček noch nicht hat.
Chill Guy kommt mir da in den Sinn. Er hat ja dann auch so gejubelt nach dem Meme. Das passt wirklich so zum Anton Kade. Und ich finde, er hat auch eine super Entwicklung beim FC Basel gemacht. Also ich kann mich erinnern, als er gekommen ist, so ein bisschen eben Schulbub-mässig, oder? Ganz ein feiner, junger, deutscher Spieler, wo wirklich sehr viel Potenzial hat. Dank ihm habe ich auch den Michael Ballack getroffen, per Zufall im Stadion, weil das ja im Siebenroter ist. Habe ich bis zu dem Zeitpunkt auch nicht gewusst gehabt. Und aber extrem viel an sich selber geschafft. Ich glaube, ein extrem disziplinierter junger Spieler, der halt auch physisch, halt, auch wenn man es ihm vielleicht nicht unbedingt anmerkt, aber doch auch plötzlich eine Top-Entwicklung gemacht hat und auch viel mehr Zweikämpfe dann gewonnen hat.
Und das ist ja auch so einer gewesen, wo gewisse Fans nach dem ersten Jahr wahrscheinlich gesagt haben, langt denn halt doch nicht, auch wenn er von einem Bundesliga-Club. Aber einer, der die nötige Zeit bekommen hat beim FCB, der Anton Kade, der an sich selber geschafft hat. Und dann eben, ja, noch einmal, er war vielleicht nicht der Unterschiedsspieler gewesen, aber er war der Spieler gewesen, der dann trotzdem in entscheidenden Moment performt hat. Und einer, der, ja, ein Belebenselement war. Und, wo wenn dann halt andere nicht performen, dass dann so ein schon vermisst wird. Wir haben es jetzt gesehen, jetzt Kopenhagen.
Ich habe ihn auch vermisst gehabt. Ich denke auch, er hat sicher noch irgendeine zündende Idee könnte haben. Also, wir werden ihn sicher vermissen. Wir sind uns da einig. Und können wir ja auch ein bisschen auf die andere Problemzone zu schwätzen kommen, und zwar die Innenverteidigung.
Jetzt kommt schon auf die nächste Problemzone. Aber ich wollte nur sagen, noch das ergänzend. Eben, geben wir einem Marin Šotiček-Zeit, geben wir einem Junior C-Zeit, dass die sich auch können entwickeln. Die werden jetzt Erfahrungen gemacht haben, die sie reifer macht, werden Erfahrungen gemacht haben, wo sie sich dann später können dran messen lassen. Jetzt ganz klar Grenzen aufgezeigt worden, leider nicht so können performen, auch gegen einen guten Gegner, aber trotzdem sicherlich rein vom Potenzial her versprechen für die Zukunft, wenn auch sie weiter an sich arbeiten. Weil das ist sicherlich auch der Punkt, wenn man Marin Šotiček anschaut. Ja, hat eher noch etwas, und das ist jetzt nicht negativ gemeint, bubenhaft, wie halt wirklich ausgewachsener Mann. Also da ist sicherlich auch noch viel vorhanden. Aber kommen wir mal zur nächsten Problemzone, wie du gefordert hast, Innenverteidigung, wo ja man viel diskutiert hat vor einem Match, was ist. Aber Problemzone, Barisic hat das solid gemacht und Vujo, der auch in diesem Match auf den Punkt wieder präsent war.
Ich bin ja auch überrascht, dass er so präsent war, dass er so abklärt, kann man gleich auch sagen, gemacht hat. Eben, wir haben ja auch noch vom Hinspiel diskutiert, ja, hat man jetzt den Jonas Adjete wirklich rausnehmen und den Vujo reinbringen, wo ich auch nicht so wirklich weiss, aber er hat das eigentlich wieder sehr gut gemacht. Auch er sehr viel Pass gespielt gehabt. Also man merkt auch, das Aufbauspiel funktioniert über die Innenverteidigung mit, in Kombination mit dem Metinho. Also auch Passgenauigkeit hat bei ihnen gestimmt gehabt. Aber trotzdem, was hast du gedacht, wo der Barisic so angelaufen ist?
Übermotiviert. Ja, oder? Kurz vor Schluss gesehen. Ich glaube, viele haben gesehen, das wird wahrscheinlich Scheps gehen.
Also, ich weiß eben nicht mal, ob es wirklich übermotiviert ist oder vielleicht sogar naiv, jetzt überspitzt gesagt.
Kann man auch so sehen, ja. Kann man wirklich auch so sehen, wenn du so reingehst im Strafraum. Aber er hat wahrscheinlich auch nur gesehen, okay, Ball, Gegner, muss blocken, muss verhindern. Ja, darf auch nicht vergessen, in so einem Match, nicht als Entschuldigung, man muss auch immer sehen, halt, du bist hinten drin, oder? Du weißt, okay, wir haben nicht mehr lange Zeit. Du hast auch viele Spielminuten schon in der Beine vom ganzen Match, viel Erlebnis. Ja, und dann halt ein Moment, wo einfach auf Tutti gehst und ja, sicher Fehler siehst, da müssen wir nicht drüber diskutieren.
Ja, aber du riskierst eine Penalty und so eine Hocke ist einfach extrem schnell gemacht, wenn du so in dieser Position bist als Stürmer und du hast ja irgendwie noch andere Spieler um dich herum gehabt, die auch noch hätten unterstützen können, den Ball zu verteidigen. Und ich finde, das war dann schon so ein bisschen der Nackenschlag gewesen.
Ja, ich glaube, allen war klar gewesen, dass du da nichts mehr zu holen warst. Und ja, ich bin dort eher überrascht, dass der Barisic das so macht. Ist ja sonst nicht einer, der mit unsauberen Aktionen Freistöße verursacht. Aber ja, ist wahrscheinlich einfach in ihm durchgegangen.
Ja, arme Typ. Also, wenn du mich auch gesehen hast in den Fernsehbildern, hat ja auch genau gewusst, das ist eigentlich das Dümmste gewesen.
Es gibt ja selten Penalty, die irgendwie so unumstritten sind, dass nicht irgendein Spieler zum Schiedsrichter geht und sagt, nein, das ist nichts gesehen oder sonst was. Aber ja, da haben alle gewusst, ja, das ist wirklich nicht gut gelaufen, um es mal so zu formulieren. Und dann die endgültige Entscheidung für Kopenhagen. Und das ist natürlich dann auch ein anderes Thema. Also ja, Innenverteidigung, hat auch der Daniel Stucki, der Sportchef, gesagt, ist mir nicht abgeneigt, noch etwas zu machen. Das ist einfach die Frage, ja, was denn für einen kommt?
Also ich habe mal ein bisschen mich schlau gemacht und ein bisschen geschaut, was so die berühmte Gerüchteküche so mit sich bringt. Und da findet man schon ein paar Innenverteidiger, die anscheinend heiß gehandelt werden mit dem FC Basel. Also, wenn du willst, nenne ich einfach mal ein paar Namen und dann können wir auf ein, zwei Personalien eingehen, wenn du möchtest.
Ich finde vor allem einen Namen spannend, Omeragic. Einen, den man hier in der Schweiz kennt, vom FC Zürich.
Ja, yeah, das ist immer so ein bisschen ein heikles Thema, gell? Wenn es um FC Basel auch noch geht. Ich habe dort einfach gelesen, eben, seine erste Prio ist eigentlich nicht eine Rückkehr in die Schweiz. Aber was natürlich dort für den Transfer spricht, ist halt einfach, er hat natürlich die Stellung, oder, als potenzieller A-Nationalspieler, hat natürlich auch schon den einen oder Einsatz gehabt, hat jetzt auch Auslandserfahrung wieder können machen und dass er halt mit dem Ludovic Manier auch schon zusammengeschafft hat.
Und einer, der sicherlich nicht der Routinier ist, wie von gewissen Seiten immer wieder gefordert wird, aber eben ein, der schon viel Fußballerfahrung hat können sammeln, im In- und Ausland, eben auch mit einer Nationalmannschaft und wo ich schon gefunden habe, wo beim FC Zürich konstant seine Leistungen gebracht hat, wo insofern würde Sinn machen, weil es ein neues Profil ist, auch dort wieder für die Innenverteidigung vom FC Basel. Was auch noch dazu kommt, es wäre ein Schweizer Spieler, das heisst, er würde die Ausländerkontingenzliste nicht belasten. Ja, also es gibt eigentlich viele Faktoren, die durchaus für so ein Profil sprechen, wo sicherlich, ja, mit FC Zürich Vergangenheit kann man wieder darüber reden, aber wenn wir rein sportlich anschauen, sicherlich einen Mehrwert könnte bringen für einen FCB.
Ja, und was sicher auch klar ist, das ist jetzt genau ein von diesen Personalien, wo wahrscheinlich bis zum letzten Moment abwartet und schaut, was kommen noch für mögliche Optionen und dann wahrscheinlich sich dann würde für einen FC Basel entscheiden, wenn jetzt das wirklich ja, das Beste wäre.
Und das finde ich auch, muss man in dieser Diskussion um die Kritik an der sportlichen Führung, man hat das Kader zu wenig gut ausgerichtet, halt einfach auch immer gesehen. Ich meine, der FC Basel ist, wenn es für gewisse Spieler geht, wo geht man an, halt nicht zu oberst oben. Auch wenn dann immer alle sagen, ja, natürlich ist der FCB ein toller Club, da kann man sich gut entwickeln, das zeige ich als Beispiel. Aber natürlich wollen die zuerst lieber in eine Top 5 Liga zu einem noch bekannteren, besseren Club, erfolgreicheren Club, ein, der dann wirklich Champions League spielt. Und dann ist der FCB halt einfach in einer Warteposition. Und die Spieler zu bekommen, die man vielleicht gerne hätte, ist dann vielleicht zu dem frühen Zeitpunkt der Saison halt einfach nicht möglich. Und anstatt irgendeinen Schnellschuss machen, ja, wollte man doch dafür schauen, dass man gut schafft, A, mit Jungen, die man entwickeln kann, wo der FCB das bewiesen hat in den letzten Jahren. Und halt einfach, dass man gut aufgestellt ist und nicht irgendwelche Schneeschüsse macht, nur zum sagen, okay, wir müssen unbedingt in die Champions League, die steht über allem. Natürlich wäre es eine tolle Einnahme gewesen, wäre es viel Prestige gewesen wieder. Aber ja, man muss immer auch langfristig denken.
Stimme ich dir voll und ganz zu, aber es gibt etwas, was mich einfach immer noch beunruhigt. Und das ist halt, eben, ich sehe ja nicht in die Strategie rein, wo die sportliche Führung vom FC Basel verfolgt, aber rein so, wie es kommuniziert wird oder wie ich es verstand, will man halt in junge Spieler setzen, die weiterentwickeln. Und ich finde halt einfach, man müsste sich das vielleicht gleich auch überlegen, okay, hey, wir sind jetzt wieder an einem Punkt, wo wir können erfolgreich sein können, wo wir uns das können erlauben können, wie wollen wir den FC Basel aufstellen, oder? Und ich glaube, da gehört es halt einfach auch dazu und vor allem auch für die Entwicklung von jungen Spielern, dass man ein Teil hat, wo halt doch erfahren ist, wo man auch langfristig mit ihnen plant und mit ihnen schafft und drumherum dann noch eine junge Mannschaft baut und nicht eben ein Ziel Champions League ausspricht und Erwartungshaltung hat, dass man aus dem Ausland kann junge Spieler nach Basel holen, denen eine Plattform bieten und dann noch für viel Geld weiterverkaufen, sondern dass man halt wirklich auch ich erinnere mich dann nachher halt gleich wieder zurück, so ein bisschen an die Ära von Bernhard Häusler, Gigi Öri. Hey, man hat ein Drittel gestandene Spieler, die im besten Fall auch von Basel sind. Man hat ein Drittel Perspektivspieler und ein Drittel aus dem eigenen Nachwuchs, den man möchte aufbauen möchte. Ich finde, das ist eigentlich doch noch eine sympathische Aufteilung.
Ist vielleicht heutzutage einfach schwieriger geworden, gerade wenn es eben um die gestandenen Spieler geht. Aber es entwickelt sich ja ein bisschen etwas. Wenn man an Dominik Schmid denken, Albion Ayeti, Marvin Hitz ist natürlich nochmal ein Schritt älter, der spielt in 4 Jahren dann nicht mehr. Aber man ist dran, etwas am Aufbauen. Aber man muss sicherlich langfristig denken und es geht ja darum, eben mit den Jungen, die verlieren dann den Club auch irgendwann wieder. Aber natürlich muss man sich die Kritik gefallen lassen. Vor allem halt, ja, wenn man so offensiv kommuniziert. Aber andersrum, was wollen Sie sagen? Jo, mal schauen. Nein, natürlich, wenn du 2 Spiele hast, wenn du den FC Kopenhagen hast, der sicherlich der schwerstmögliche Gegner ist, aber wie man sieht, absolut in Reichweite liegt, sollst du ja auch so den offensiven Anspruch formulieren und nicht einfach nur defensiv. Das Problem ist, sofort wieder hier in Basel, man denkt wieder an grosse Zeiten zurück, wieder eine riesen Erwartungshaltung.
Ja, das gehört halt einfach dazu. Das ist der FC Basel. Da wenn wir, oder möchten die Fans den Verein auch sehen, völlig okay. Eben, ich bin auch einverstanden mit dieser offensiven Kommunikation, aber bringt natürlich dann nachher halt auch mit sich mit, dass man halt im Gespräch ist und im Fußball ist das sowieso immer gerade eine harte Abrechnung und eine sehr mediale mit einer medialen Verbreitung dann auch damit verbunden.
Und das ist eigentlich überall so. Also schauen wir auf Deutschland. Bayern München gewinnt das erste Spiel 6-0, spielt Leipzig in Grund und Boden. Und viel wird trotzdem darüber geredet, was die sportliche Führung dort verbockt hat, weil man nicht breit genug aufgestellt ist. Auch wenn der Neuzugang Luis Díaz Goal macht, die anderen auch performen. Aber auch dort gibt es Kritik an der Führung, weil halt auch der Max Eberl nur Leihtransfer noch darf machen. Weil halt dort in der Umgebung irgendwo ein Uli Hoeneß umschwebt, der dann halt doch noch drei Schwätze tut. Also, ist halt einfach ein interessantes Business, auch das Fußball. Wird viel darüber geschrieben und beschäftigt natürlich einen Tag täglich. Das Positive ist, um auf das zu sprechen zu kommen, ja, keine Champions League, aber der FC Basel spielt wieder europäisch. Also, das ist ja auch etwas nochmal, wo man darf rausstreichen. Und wenn wir ein bisschen zurückerinnern an eine sehr tolle Conference League Kampagne 2022, 2023, hat der FCB bis ein Halbfinale geschafft gehabt, dort für Furore gesorgt, dicke Schlagzeilen produziert. Das ist eine Kampagne, wo man sich gerne zurückerinnert.
Ja, darum bin ich auch nicht in Schwarz gekleidet, eben wegen dem Misserfolg jetzt von der Quali, sondern halt haben wir dann auch gedacht, hey, vielleicht ist die Europa League doch der bessere Wettbewerb, wo man halt auch das ein oder andere positive Resultat mehr kann erwarten. Eben mein IB, letzte Champions League Kampagne, 0 Punkte oder einfach komplett untergegangen.
Furchtbar gewesen. Miserabel.
und da hast du jetzt doch aber die Möglichkeit, mit dem Kader, mit Perspektivspieler, für tolle Resultate, für eine tolle Kampagne, für Euphorie zu sorgen. Und ich glaube, das wird auch im FC Basel gelingen.
Und das eine ist ja auch, natürlich gibt es nicht die ganz, ganz grossen Einnahmen aus der Champions League, trotzdem etwa 8 Millionen allein für den Start von der Europa League. Auch wenn der FCB nicht auf das Geld angewiesen ist, das hat auch der Daniel Stucki ganz klar noch einmal betont, die Einnahmen aus dem europäischen Wettbewerb, das sind extra Einnahmen. Die finanzielle Struktur hat man da nicht darauf ausgerichtet. In der Champions League gibt es etwa 2 Millionen für einen Sieg, in der Europa League nicht ganz eine halbe Million. Aber das ist doch auch etwas. Also eben, man kann auch dort wieder Einnahmen generieren, mit interessanten Spielstadion füllen. Und du hast es gesagt, für den FCB, für die sportliche Weiterentwicklung, könnte dieses Spiel ein Vorteil sein.
Der FC Basel ist gesund finanziell, wegen dem irgendwie, ja, es sind spannende Zahlen und Summen. Irgendwie, ich schaue das gar nicht so von dem wirtschaftlichen Aspekt, aber ich habe ja auch nicht davor am Ende vom Tag. Aber etwas, wo du mich dann noch nicht daran erinnert hast, die Europa League Match, die findet an einem Donnerstag oben statt.
Mehrheitlich heute Spiel oder grundsätzlich das Spiel in der Liga am Sonntag.
Was ja irgendwie auch schon schade ist, weil so die Samstag oben Match sind schon auch noch cool.
Die sind sehr cool. Ein anderer Kollege hat mir diese Woche auch noch erzählt auf dem Sportplatz. Ja gut, Europa League am Donnerstag, wenn du ein Heimspiel hast, kannst du noch gut einen trinken. Hast du denn nur den Freitag, den du noch überstehen musst?
Ja, also wir müssen dann irgendwie noch ein paar Wörter ins Mikrofon kriegen.
Wir trinken den natürlich nicht, sondern wir schauen den Match und sind dann bereit für die nächste Aufnahme. Aber ja, das ist das. Einerseits der Donnerstag oben ist noch nett für ein Fußballlob, auf der anderen Seite ja, bedeutet das grundsätzlich keine Samstag oben Match mehr, was natürlich schade ist, weil die schon ihren Reiz haben. Aber wenn wir jetzt bei der Europa League sind, schauen wir doch drauf, welche Gegner der FC Basel zugelost bekommen hat.
FC Salzburg, Aston Villa, Olympique Lyon, Viktoria Pilsen, Freiburg, Stuttgart. Dann hat es noch den Genk mit dem Trainer Thorsten Fink und Steaua Bukarest. Und jetzt kannst du sagen, wie mein Ausspruch noch war.
Nicht mal so schlecht, Steaua Bukarest, hätte ich jetzt gesagt. Aber ja, ich habe es schön gefunden, wieder mal eine Auslosung können mitverfolgen. So ein bisschen, ja, okay, gespannt war darauf, welche Gegner bekommt man. Ist doch schön wieder, dass der FCB europäisch unterwegs sein konnte. Und weiss noch, wo es aus Top 1 den Rangers gekommen ist, wo der Jürgen Klinsmann den Knopf gedrückt hat und man gesehen hat, okay, gegen die Gegner geht. Und man dann gewusst hat, okay, es gibt nicht ein schottisches Team. Das habe ich ein bisschen schade gefunden, wie so Celtic oder Rangers. Das war schon ein cooles Duell gewesen.
Ja, hast gemerkt. Du hast dich eigentlich schon auf die Auswärtsreise eigentlich vorbereitet gehabt. Mental hast du dich schon dort gesehen, bei einem kalten Bier, bevor du dann ins Stadion reinläufst.
Das gibt es nach dem Match natürlich. Oder am Vorabend. Nein, aber das war ja natürlich wirklich cool gewesen. Aber ich glaube, wenn wir auf die Auswärtsreise schauen, für einen FCB positiv insofern, dass es nicht weite Auswärtsreisen sind, also konkret Lyon, Freiburg, Salzburg und Genk. Und Freiburg ist, ja, ich würde sagen, glückslos.
Natürlich auch ganz viele Leute, die Sympathie haben für den Verein, wo auch sonst hörst du immer wieder mal jemanden, der nicht eine Auswärtsreise, sondern einfach ein Match geht, schauen auf Freiburg. Und natürlich toll, wenn die zwei Clubs jetzt aufeinandertreffen.
Ja, ich kenne ein paar, die dort auch Mitglied sind und immer wieder mal an Karten kommen. Es ist wirklich einfach auch nöch. Es ist ein cooles Stadion, schönes Ambiente. Gewisse, die ich kenne, sind gerade letztes Wochenende wieder dort gesehen. Also von dem her könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht schon der ein oder andere Partyzug auf Freiburg geht, mit FCB-Fans.
Ja, bestimmt, ja. Yeah. Oder sagen wir mal so, ein grösserer Zug, wie vielleicht auch schon auf anderen Auswärtsreisen. Aber auch Timespiel haben sie ja, mehr oder weniger in sich. Aston Villa kommt nach Basel, Stuttgart.
Also ich finde, Aston Villa ist ein richtig harter Brocken. Also ich meine, der Unai Emery ist der Trainer. Der Stamm hat, der mit Sevilla dreimal hintereinander die Europa League gewonnen hat, hat es dann noch mit Villarreal geschafft. Und ja, darf ich nicht vergessen, letzte Saison hat er mit Aston Villa Champions League geshootet. Und das gut.
491 Millionen Marktwert, fast PSG noch aus der Champions League rausgeschossen gehabt. Aber grundsätzlich, wenn wir gerade wieder auf die Marktwert-Thematik gehen, dann fällt schon etwas auf, dass viele oder die meisten einen höheren Marktwert haben als der FC Basel.
Ja, nur Viktoria Pilsen und Steaua Bukarest, die weniger Marktwert haben, sogar Genk, deutlich mehr als der FCB. Wenn wir jetzt so ein bisschen aufs Sportliche gehen, Aston Villa, ja, da sagt man dann sicherlich wieder vorher, ach, englische Mannschaft, da hat man immer gute Erfahrungen gemacht. Das ist sicherlich ein sehr cooles Duell. Stuttgart bin ich sehr gespannt auf das Duell, weil ich finde, die spielen einen coolen Fußball, ist ein ganz interessanter Gegner. Bei den anderen beiden Duellen, die man daheim hat, Viktoria Pilsen und Steaua Bukarest, erwartet man Heimsieg. Aber sonst ist es dann schon noch tricky. Also, wir haben vorher davon geredet, dass es sicherlich sportlich einfacher Wettbewerb ist wie die Champions League, logisch. Aber wenn man auf das Programm blickt, dann wäre man dann daheim und wer auswärts hat, da kann man nicht einfach erwarten, ja gut, nach dieser Liga-Phase geht es schubsdiwupp weiter.
Nein, definitiv nicht. Aber eben, wir haben jetzt viel über die sportliche Führung und das Kader geschwätzt. Man hat jetzt noch mal Zeit, noch ein paar Tage international und innerhalb von der Schweiz noch ein bisschen länger, um jetzt die Mannschaft noch mal punktuell zu verstärken.
Und mit gewissen Gegnern hat der FCB auch schon Erfahrungen gemacht. Ich denke da an Genk, wo man in der Europa League hatte, der auch Bukarest, in der Champions League, bin ich selber gesehen. Und gute Erinnerungen hat man natürlich an Salzburg, weiss ich noch, das ist vor 11 Jahren im Achtelfinale von der Europa League. 0-0 daheim, Joggeli, man ist auf Salzburg gegangen, hat gedacht, okay, ja, das wird durchaus auch schwierig spielen. Ein gewisser Sadio Mané stört noch bei Salzburg gewesen. Und dann nach 9 Minuten holzt der Marek Suchy einen Gegner um und fliegt mit Rot vom Platz. Kurz darauf aber Salzburg haben wir gedacht, okay, jetzt ist fertig. Das war schon ein spezieller Matchstörter. Der FCB hat es dann aber tatsächlich noch geschafft, den Match zu kehren. Gewisse Fans haben sich dort noch, sagen wir mal, ein bisschen daneben benommen, mit Pyrozunden Sachen aufs Feld geworfen, Match ist unterbrochen worden. Also ganz spezielle Atmosphäre gewesen dort, weiss ich noch, im Stadion haben wir alles also richtig kommerziell überall irgendetwas aufgestellt, dass ja die Fans, wenn die Mannschaft reinkommt, mit irgendetwas schwenken. Aber vom Feeling her, positive Auswärtsreise, die der FCB da gemacht hat.
Ja, perfekt. Und eben, es gibt ja auch Stimmen. Ich glaube, Marco Streller hat damals noch gesagt, dass der Unterbruch eventuell noch gut getan hat. Aber du hast mir es auch schon vorher erzählt, eine bestimmte Person hat nicht so Freude gehabt an dieser Aussage.
Am nächsten Tag im Flughafen in Salzburg ist noch der Bernhard Häusler so in der Journalistenrunde und hat ihn gefunden, dass er bei Radio Basilisk gehört hat, dass man dank dem Unterbruch weitergekommen ist und hat dann relativ deutlich gesagt, was er von dem haltet. Hat er müssen sagen, dass ich das nicht so gesagt habe, aber dass sicherlich der Unterbruch im FCB nicht geschadet hat.
Genau, ja. Und du bist ja nicht der Einzige, der eben die Aussage gemacht hat.
Absolut, also. Absolut. Und übrigens, was ich auch noch weiss, ich kann dem Matchtag dürfen, der René Häfliger begleiten, ist ja allen ein Begriff eigentlich in Basel rund um den FCB und habe es sehr spannend gefunden, so ein bisschen Einblick bekommen, wie er da unterwegs ist, gefilmt hat. Und da ist natürlich so ein positiver Geist, der hat gut Geld auf den FCB gewettet und wo ich dann kurz Ende vom Spiel übergeschaut habe im Stadion, ja, hat gesehen, jubeln, die Hände in die Luft, ist mit einem schönen Batzen aus Salzburg heimgekommen.
Gut, und jetzt hoffe ich einfach nur, dass er einen Häfliger nicht eine offizielle Funktion beim FC Basel hat, weil sonst hat er nachher die FIFA und UEFA nach dieser Info nicht so eine Freude.
Ich glaube, das ist okay.
Sicher verjährt, so. Verjährt, bestimmt. Ja, mit Stuttgart kommt natürlich auch eine Mannschaft auf Basel, die Ludovic Magnin schon sehr gut kennt.
Ja, selber dort gespielt, viel Erfolg gehabt, respektive tolle Zeit dort erlebt. Also sicher für ihn ein ganz spezielles Spiel, definitiv.
Genau, und mit dem Genk gibt es dann noch einen Swedensee mit dem ehemaligen FCB-Trainer Thorsten Fink. Sicher auch ein spannender Match. Du hast uns jetzt auch schon eben mit einer privaten Geschichte, mit dem Wetteinsatz vom René Häfliger wieder bereichert. Und das bringt mich eigentlich gerade wieder mal zum Punkt, dass wieder mal Zeit ist, Stefan, für 5 Fragen an dich. Was denkst
du? Ich kann ja nicht sagen nein. Du machst es ja trotzdem.
Ja, könnt schon. Mal schauen, was dann in der Kommentarspalte so erscheint. Aber ja, wir legen jetzt einfach einmal los. Und zwar meine erste Frage, beziehungsweise so ein bisschen, du musst jetzt ein bisschen reindenken in die Situation. Du bist in einer Medienrunde. Und ich weiss, dir bedeutet das so richtig viel, dass du einfach professionell wahrgenommen wirst. Aber du bist jetzt in einer Medienrunde und dein Handy läutet und der Klingelton ist einfach mal waka waka. Das wäre so eine Situation, wo du dir könntest vorstellen.
Sehr unglücklich. Also wird nie sein, ich kann nicht einen lauten Klingelton und nicht Waka Waka.
Ja, das ist jetzt halt einfach so, oder? Aber natürlich, du kannst dich auch für die andere Situation entscheiden, beziehungsweise für die nächsten 5 Ausgaben vom Penalty-Podcast machst du das mit einem Co-Host, nicht mit mir, aber einem mit Halbwissen.
Da bist du mir halt einfach ja, zu wichtig, zu kompetent und ja, zu gut gelaunt und bringst Drive drin, dann entscheide ich mir halt doch, wenn es muss sein, dass es einmal den peinlichen Moment gibt, dass das Telefon läutet.
Ich fühle mich geschmeichelt. Du dürftest mir die Schuld geben, dass ich dir den Streich gespielt habe mit Shakira Waka Waka.
Ja, ist gut. Letztes Mal, wo ich dir ja angerufen habe, ist das Telefon ja nicht abgenommen.
Ich weiß. Es tut mir leid. Gut. Zweite Frage, ganz eine einfache, die kannst du mir sicher so schnell aus der Hüfte beantworten. Du bist hier beim Radio schon sehr lang, beinhaltet nicht nur die Arbeit eigentlich am Mikrofon, sondern auch Schreibarbeit, Recherchearbeit. Was macht dir am meisten Spass?
Am Schluss am Ende das Leute treffen und mit den Leuten reden, Interview 4 und dort aus eine Geschichte machen. Das ist das Schönste, wenn du draussen sein kannst, ja, bei den Leuten, mit den Leuten und dann Geschichten realisieren.
Ja, das kann man vorstellen. Das machst du auch sehr gut. Das meine ich ernst. Das meine ich
jetzt da nicht, das meine ich nichts wieder gut zu machen.
Stefan, 90 Minuten Autofahrt mit einem schlecht gelaunten Alex Frey. So richtig schlecht gelaunt, hässig. Oder mit einem euphorischen Jonas Acetei, wo, obwohl das Auto ja eigentlich sagen wir mal einfach, ja, Lautsprecher hat und eine Bluetooth-Schnittstelle, nimmt er seine eigene Bluetooth-Box mit einem schlechten Mikrofon und singt einfach 90 Minuten lang.
Schöne Frage, muss ich sagen. Ja, also Gespräche mit Alex Frey fände ich immer extrem spannend. Ich weiss einfach nicht, wie gesprächig er ist, wenn er so richtig hässig ist. Hast mal in einem Interview erlebt gehabt. Dort hat er halt müssen anstehen. Aber ich glaube, dann, wenn es so für eine längere Autofahrt ist, ist, glaube halt so ein euphorischer Jonas Acetei, ja, einfach interessanter. Und dann kann man ja mitmachen, dann könnte man keine Ahnung mit ihm so einen Karaoke-Wettbewerb machen. War vielleicht auch noch witzig.
Das würde ich gerne sehen. Das wäre noch etwas, was man eigentlich mal könnte initiieren. Ich habe viel so Entweder-Oder-Fragen vorbereitet das mal, aber es sind ja nur noch 2, beziehungsweise noch 1 Entweder-Oder-Frage. Und die wäre, lieber ein Jahr lang beim FC Bubendorf, wir sind ja sehr erfolgreich in die Saison gestartet, 3 Spiele, 3 Siege, mit Sandalen und weissen Socken in der Sitzung abhalten oder eine Saison lang den Tauli beim FC Tartani assistieren?
Also, ich habe nie Sandalen an und dann sicherlich nicht so weisse Socken drin.
Das musst du nicht rechtfertigen, es ist nur so eine Situation.
Ja, eine Situation. Nein, aber schlussendlich, ich fühle mich pudelwohl bei Bubendorf und super Umfeld. Nichts gegen den Tauli, der sicherlich interessant war, mal bei ihm zuzuschauen, wenn er es macht, aber ist ja ganz klar, also dann lieber die Situation, es ist ja auch nur die Sitzung in der Garderobe, das ist 15 Minuten, das ist okay, da kann man wieder andere Sachen anziehen, wenn man rausgeht.
Okay, gut. Abschliessend, ja komm, wir kennen jetzt eigentlich alle deine Grümpel-Geschichte, oder? Wo du dich ja beim Penalty-Schiessen unglücklich verletzt hast.
Du betonst noch so, unglücklich verletzt
hast. Ja, ist wirklich unglücklich gewesen, oder? Das ist
höchst unglücklich
gewesen. Also, kann jedem passieren. Du hast sicher noch eine andere Geschichte, die du gerne mit uns würdest teilen würdest. Ich habe keine im Kopf, ich weiss es nicht, aber du bist so ein bisschen eine Wunderkiste.
Eigentlich nicht. Oder nicht in dem Fall. Ja, ich nehme an, es soll ja etwas sein, wo
dir unangenehm ist.
Wo mir unangenehm ist, wo unterhaltend ist. Oder? Ja, du hast vorher das Beispiel gebracht, das fällt mir halt einfach gerade ein, weil du den FC Bubendorf erwähnt hast. Wir hatten ein sehr gutes Teamweekend in Engelberg, organisiert wurde vor dem Spiel und so eine Spielolympiade gemacht, haben verschiedene Gruppen gemacht. Und meine Gruppe war gut dran gewesen, vor der letzten Disziplin. Ist es um den Sieg gegangen. Und dann haben wir einen Bierpong gewonnen. Und euphorisch, wie ich dann halt bin, habe ich dann nicht aufgejubelt mit irgendwie die Hände in die Luft. Oder habe dann halt einfach gefunden, komm, ich steige auf den Tisch drauf, wo wir Bierpong gespielt haben. Bin auf den Tisch drauf gestiegen, habe nicht beachtet, dass die Decke relativ weit unten ist. Und habe brutal meinen Kopf an dieser Wand oben angeschlagen. Ja, es hat recht einen harten Gang gegeben. Ich war kurz mal schnell weg. Nein, aber dann alles gut. Aber ja, werde ich irgendwie immer wieder daran erinnert, wenn ich mal etwas nicht ganz korrekt tun, erklären im Training, meint dann wieder der eine Spieler, ja, ist wahrscheinlich doch das Problem gewesen, dort am Teamweekend den Kopf zu fest angeschlagen.
Gut, bei vielen heisst es irgendwie so, hätte deine Mutter okay oder so, was sie dich getragen hat, und bei dir ist es einfach, bist du auf den Bierbanktisch gestiegen oder ist es fest gejubelt.
Aber nochmal, wir haben gewonnen, haben die Disziplin, darum hängt schön Siegerfoto bei uns in der Garderobe.
Ah, Entschuldigung, ja, das ist natürlich...
dass ich das einfach auch noch angemerkt habe. Immer verbunden mit einer positiven Emotion.
Definitiv. Stefan, danke vielmals für deine Offenheit und Transparenz.
Ja, ja, vielen Dank. Ich weiss einfach nicht immer, ob die Offenheit so gesund ist und vorteilhaft für mich, aber lassen wir das einmal so stehen. Wo wir ja dankbar sind über die Offenheit, ist ein Feedback, das wir bekommen. Gerade auch wieder zum letzten Podcast. Dort war das Interview gesehen mit dem Timo Jankowski, dem neuen Nachwuchschef vom FC Basel. Und das Gespräch ist gut angekommen. Haben doch ein paar Mitteilungen bekommen, unter anderem über Spotify, wo uns jemand geschrieben hat. Er hat interessante Insights geliefert über seine Philosophie. Hat sich aber auch ein Trainer bei mir gemeldet, aus der Region, der sich eher skeptisch gezeigt hat über die Philosophie von Timo Jankowski. Vor allem so sein Fokus, internationale Benchmark anzusetzen im Nachwuchsbereich.
Was einfach, glaube ich, ganz wichtig ist, ja, eben diese internationale Maßstäbe anzusetzen. Also ich denke, in der Schweiz ist man top, ist man führend. Aber eben Fußball ist heute global und auch für die Talente bei uns im Nachwuchs, die konkurrieren, oder? Mit Spielern, die aus Ghana, aus der Elfenbeinküste, aus Nigeria oder irgendwo aus Südamerika kommen.
Da ist eben dann ein Feedback gekommen, ist es wirklich nötig, die internationalen Maßstäbe ansetzen? Im Nachwuchsbereich schon?
Ich finde eben schon, damit man halt eben auch jetzt gerade dieser Entwicklung kann ein bisschen entgegenwirken und halt doch sehr früh, sehr intensiv mit potenziellen Spielern kann zusammenarbeiten, damit die halt einfach auch wieder mehr den Sprung vom eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft von diesem Club dann nachher auch schaffen.
Aber ist ja auch so, Timo Jankowski hat auch noch darauf angesprochen, die Schweizer Nachwuchs-Nazi, die gegen Dänemark verliert, wo er auch nicht positiv findet, heisst ja nicht, wenn man in einer Stufe, ich sage jetzt mal, U16 gut ist, dass man es dann auch aufschafft. Also, da gibt es immer wieder das Beispiel auch mit der Schweizer Nazi, der U17-Weltmeister von 2009, hochgejubelt worden, Top-Jahrgang. Aber ja, wer hat es am Schluss effektiv geschafft? Weißt du, wenn wir darüber reden, eine international gute Karriere gemacht hat. Also, das ist ja dann nicht so, dass du beim Nachwuchs gut bist, dass dann einfach heisst, ja, der Weg ist frei, kannst du aussuchen, welcher Club es dann wird.
Nein, definitiv nicht. Aber das ist halt auch wieder einfach ein Markt, wo es ein Stück weit mitentscheidet. Aber doch, eigentlich gerade aus dieser Generation aus, sind auch heute noch Top-Spieler mit dabei, extrem wichtig gewesen. Und ja, wenn man einfach gar nichts macht, dann kommst du auch gar nicht zu diesen Spielern irgendwie.
Also gar nichts machen die sie ja nicht. So ist es nicht. Der Timo Jankowski will einfach wieder mehr machen, will vor allem auch die Jüngeren wieder zum FC Basel lotsen, will quasi so die Förderung vorantreiben.
Keine Angst eben vor Eliteförderung. Und die Eliteförderung fängt eben im goldenen Lernalter an, wenn man nach ganz oben will. Weil die Wissenschaft sagt, man braucht 7 bis 9 Jahre. Und das heißt also, wenn ich spätestens in der U12 damit anfange, dann wird es einfach extrem schwierig.
Das heisst also, schon die 10-Jährigen zum FCB holen?
Ja, eben, gar nichts machen, ist sehr überspitzt gewesen, aber ja, also ich finde auch, ich bin eigentlich Fan von diesem Leistungsgedanken und halt einfach auch früh anfangen. Ich finde es einfach auch eine Lebensschule.
Aber ob das denn der richtige Weg ist, so die 10-Jährigen, wenn man daran denkt, unsere Region, dann ist irgendein guter, junger 10-Jähriger, schüttet B, ich nenne jetzt mal Möhlin zum Beispiel, muss dann 3-4 Mal in der Woche immer auf Basel fahren und wieder zurück, anstatt bis im Stammverein noch 1-2 Jahre verbringen. Schluss am Ende schafft es so einen kleinen Prozentsatz, schafft es dann effektiv?
Ja, aber trotzdem, das Zusammenspielen mit Kindern in dem Alter, wo halt deiner Entwicklung am nächsten sind, das bringt dich einfach nochmal weiter, auch in deiner persönlichen Entwicklung, oder? Und klar, es ist so ein kleiner Teil, aber trotzdem, es erhöht, glaube ich, schon deine Chance, dann halt nochmal besser zu werden.
Ist es so, dass der FCB zuletzt nicht mehr so in diesem Bereich eigene Teams gestellt hat, sondern die beim Stammverein gelassen hat? Ein Zeichen deutet jetzt darauf hin, dass man eben da andere Wege wieder gehen will. Das wird sicher für viel Gesprächsstoff sorgen. Das habe ich anhand der Rückmeldungen auf diesem Podcast auch schon gemerkt, dass der Timo Jankowski da eben eine neue Philosophie implementieren will, die nicht überall eben auf Gegenliebe stößt. Das ist sicherlich interessant, dann zu beobachten. Das andere auch eben, ob er dann auch die nötige Zeit bekommt. Weil, das kann man schon festhalten, dass sicherlich, wenn man so vergleicht die letzten Jahre, dass nicht mehr alles immer so gut gelaufen ist in den unterschiedlichen Bereichen. Eben wenn eine U21 gegen Rumänien und Finnland die EM-Quali verpasst, dann gibt das natürlich zu reden. Hat das denn wirklich auch Einfluss auf die A-Nationalmannschaft? Das wissen wir erst in ein paar Jahren. Wenn ich denke da an Johan Mansambi, der bei Freiburg für Furore sorgt, ist jetzt vor 2-3 Jahren, wenn er dort in der U-Nazi war, noch nicht gross aufgefallen. Oder denkt, das ist das neue Juwel. Aber jetzt verzückt er alle.
Ja, es ist halt einfach auch in diesem Alter, die Körper entwickelt sich, du musst irgendwie jeden Tag neu lernen, mit dem umzugehen. Und eben, ich denke, wenn du dort einfach optimale Betreuung hast und Voraussetzungen, ist das extrem wertvoll. Mag vielleicht jetzt auch aufgrund von meiner kulturellen Eigenschaften auch sein. Ich meine, auch heute, wenn ich nach Kamerun gehe, oder du hast es vorhin angesprochen, ja, muss jetzt ein zum Beispiel von Möhlin 3-4 Mal in der Woche nach Basel gehen. Eben, wenn ich heute nach Kamerun gehe und schaue, dort gehen die Kinder zum Teil, laufen 2 Stunden in die Schule jeden Tag oder hin und wieder zurück, um in die Schule zu gehen. Ja, und dann ist das natürlich vielleicht halt schon auch so ein bisschen eine krasse andere Perspektive, die ich sehe. Und ich denke halt, da haben wir halt doch den Luxus und die Möglichkeit, ein gutes Mittelmaß zu finden, um dann halt einfach auch potenzielle Topspieler können zu fördern und entwickeln.
Du also gehst mit Timo Jankowski einig, dass der FCB da Handlungsbedarf hat, dass es gut ist, wenn man sich international messen tut. Es sind wir gespannt, denn effektiv, wann er seine Pflöcke einschlägt, der neue Nachwuchschef. Auf jeden Fall danke vielmals für eure Reaktionen auf diesen Podcast, auch auf unsere Diskussionen. Natürlich könnt ihr euch gerne melden bei uns. Lob, Kritik, Anregung, wenn ihr sonst etwas habt. Über die sozialen Medien geht das oder natürlich auch am einfachsten über basilisk.ch. Wir sind jetzt am Ende von dieser Sendung. Was wir uns können notieren, Ende September, dann der erste Spieltag von der Europa League. Der FCB, der hat jetzt zuerst einmal Pause. Es geht nämlich zur Nationalmannschaft. 2 Spiele, aber im Joggeli. Da dürfen wir schlussendlich auch drauf gespannt sein, wie man in die WM-Qualifikation startet.
Ja, und vor allem die Tickets sind extrem schnell ausverkauft gewesen. Also gerade das Spiel gegen den Kosovo.
Nicht überraschend, aber natürlich dürfen wir hier auf die Auftritte gespannt sein von Murat Yakin und seinem Team. Wir machen natürlich keine Nazi-Pause, sind wieder in einer Woche da, freuen uns, wenn auch dir dann wieder mit dabei sind. Eine ganz gute Zeit und wir hören uns.
Der Penalty Podcast auf basilis.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Präsentiert vom Shoppingcenter St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst.